Folge 439. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Viele dachten, der Sommer wäre schon vorbei. Jetzt haben wir den 7. September, gestern schon am 6. September. Ein wunderschönes sonniges Wetter. Die Damen und Herren lagen noch nackt in den Isarauen und haben sich gesonnt. Wir haben einen wunderschönen Spätsommer, einen Frühherbst. Bitte lasst euch durch so paar kalte Tage, die wir jetzt hatten, den Sommer hier nicht madig reden. Das geht bis mindestens noch Oktober so. Ich wollte heute eigentlich eine Folge drüber machen. Weinläden, wir hatten dieses Thema ganz, ganz oft. Ne? Was ist los mit Weinladenbesitzern, diese soziale Distinktion, die da herrscht, dieses elitäre Abklopfen, diese Unlustigkeit, dieser Stock im Arsch, der da herrscht. Es sind übrigens, man könnte auch so aus so Weinhandlungssilben könnte man so 90er-Jahre-Disco-Track machen, wie früher so Right Side Fred oder auch diese Erotic, kennt ihr das noch? Sex with the X und sowas. Oder die haben dann auch mal so Sachen dann eingespielt. Und wenn du das so ein bisschen ne, auf so ein komisches Tablet dann machst und dann spielst du das immer so ab, gibt es ja so Musiker, die machen das, so Elektro-Leute. Geil. Und dann so. Ja, ich habe um diesen Song zu produzieren, habe ich 5 Flaschen Wein gekauft und dann in der Weinhandlung einfach die Verkäufer aufgenommen. Und dann habe ich das zusammengetrackt mit so einem Beat. Okay, dann brauche ich eigentlich nur noch so ein Schlagzeug und so ein bisschen was eingesungen. Das habe ich mir dann hier auf so Flickr oder wie das heißt, wo man sich so Dienstleistungen einkaufen kann, habe ich mir das eingekauft. Und dann war da echt ein toller Song entstanden. Nur so aus so Weinhandlungssilben. Und ja, so ist es. Leider war gestern, hatte ich große Hoffnung. Benny, gehst du in meinen Weinladen? Der hat neu aufgemacht. War da eine Dame vor der Tür. Du geil, mild geraucht. Ich rein. Ach, sie haben auch schöne Moselweine. Wie läuft's denn? Alles gut. Ich bin auch von der Mosel. Überall 18 Angebote des Smalltalks gemacht. Süddeutsche Herzlichkeit geerntet. Dann bräuchte ich aber noch eine ungefähre Preisregion von Ihnen. Was soll es denn sein? Sage ich ja auf jeden Fall unteres Preissegment, also 16, 17, 18, 19, 20 Euro, alles gut. Bitte hier keine Kaliber für 50 Euro. Und ich war schon kurz davor, irgendwie so ein Keyboard anzuschmeißen und ich steigere mich rein, wirklich, lassen wir es. Darüber machen wir wirklich mal eine extra Folge. Künstlers Weinbar empfehle ich jetzt als positives Beispiel. Das ist ein geiler Typ. So, der ist leider nur weggezogen hier aus dem Viertel hoch nach Haidhausen. Da muss man mit dem Fahrrad sogar einen Hügel hoch. Das ist ja München ist so flach, wenn man da mal mit dem Fahrrad irgendwo einen Hügel hoch muss, denkt man, nee, oh komm, warum denn da so ein Hügel? Und deswegen fahre ich da nicht hin. Wunderschönes Viertel da oben. Haidhausen, die haben so alte Häuschen da mit so wunderschönen Arbeiterhäusern und oh, ganz toll. Sieht so ein bisschen fast so ein bisschen französisch aus alles. Ist auch so das Franzosenviertel dann da irgendwie. Pariser Platz zumindest ist da in der Nähe. Also wirklich, wirklich schön. Aber geil. Halt einfach der Besitzer, ein grundgeiler Typ. Und wo kommt er her? Ostdeutschland. Ja, wunderbar. Ne? Also weißt du da schon mal Bescheid. Alle anderen Weinläden in München, ich habe noch keinen gefunden, wo du reingehst und einfach nur sympathische Leute hast. Also gut, und der eine, der kommt sogar von der Mosel, der hier um die Ecke einen hat. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, nachher zeigt er mich noch an. Ja, heute geht es um König der Löwen, Hakuna Matata, die etwas andere Filmkritik-Interpretation dieses Streifens, ne? Ich habe 1994 kam der Film raus, 10 Jahre war ich da. Ich habe ihn gestern mit den Kindern geschaut. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal diesen Film angeschaut habe. Ob ich da jetzt, als der rauskam, den geguckt habe, da war ich 12, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, wann man den dann später guckt. Also mit, beim Kuscheln mit der ersten Freundin, weiß ich nicht. So beim Kiffen, so. Mama, Michung, ja, was gucken wir denn heute? Ja, Trainspotting, Cheech and Chong, ja, irgendein Tarantino. Nee, mach doch König der Löwen. Ah ja, cool. Hakuna Matata, super, mach an. Und dann Elton John, den kompletten Soundtrack geschrieben. Das war sowieso die Hochphase von Elton John. Also in der Zeit von 1993 bis 1995 alles gepasst bei ihm im Leben. Ne? Er hat erst diesen König der Löwen gemacht, ne, mit dem Can't you feel the love tonight? Und dann 96, Lady Di gestorben, meine Freundin. Zack, da auch noch Candle in the Wind gemacht. Also da lief es einfach wie geschnitten Brot, ne, für Elton John. Das waren so seine Jahre. Da war er wirklich, kann man sagen, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wirklich. Und so muss es dann noch laufen. Ne? Jeder Klaviergriff ein absoluter Volltreffer. Ich weiß noch damals, als Lady Di gestorben ist. Ich war damals großer Ärzte-Fan und die hatten dann ein Album Grace Kelly ist tot, Grace Kelly ist tot. Also, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass ich ein ziemlich gestörter Typ bin. Habe ich da dieses Lied dauernd gehört, 1996, war ich 12 Jahre alt. Grace Kelly ist tot, Grace Kelly ist tot, Grace Kelly ist tot, Grace Kelly ist tot. Naja, gehört jetzt nicht zu den Sternstunden meiner Vergangenheit. So, gestern den Film angemacht, ich habe meinen Kindern gesagt, hey, eure Mama, die geht heute schön essen mit Freundinnen und wir machen hier Matratzenparty, haben wir schon mal gemacht, schön die Matratze aus dem Kinderzimmer vor den Fernseher gelegt, Popcorn gegessen. Müsst ihr aufpassen bei Kindern, müsst ihr ihnen sagen, gut kauen, bei Popcorn verschlucken die sich leicht. Ich habe gesagt, kaut das gut. Hab mir keinen Bock, noch in die Ambulanz zu fahren. Wir wollen König der Löwen gucken. So, haben sie Popcorn gekriegt, haben wir König der Löwen angemacht. Hab noch so überlegt, ist das so ein Disney-Film, wo nachher so abgeschlachtet wird? Sowas gibt's ja auch. Und dann habe ich aber eben jetzt gerade mal geguckt, nicht, dass ihr mich anzeigt. Gibt ja so ein paar Denunzianten unter euch, die da direkt die Bullen rufen, wenn hier was Grenzwertiges geäußert wird. Oder Schlimmeres. Die ist FSK 0. Dann gibt es nochmal eine König der Löwen-Verfilmung von später. Da wurde es dann irgendwie gravierender. Das ist dann FSK 6. Aber diese von 94 ist FSK 0. So, das ist ja wirklich schon mal gut. Ne? Von 2019, die ist FSK 6. Und dann gibt es nochmal Mufasa, so hieß ja der Vater von Simba, von 2024, der ist ganz neu, der ist auch FSK 6. Also entweder wurden die Disney-Filme brutaler oder man hat einfach den Kindern früher mehr zugemutet als denen heute. Wenn ich aus meiner Vergangenheit da spreche, sage immer, ich habe mit 8 Jahren schon Schwarz-Weiß-Fernseher auf dem Zimmer gehabt, habe der weiße Hai dann geguckt. Ich weiß, meine Eltern waren da auch so, ja, da hat er halt einen Fernseher im Zimmer, ja, okay. Ja, oder andere Filme, die mich wirklich verstört haben. Aber am meisten hat mich damals, war ich noch erste Klasse, hat mich das Augsburger, wie hießen die noch, diese Augsburger Puppenkiste, genau. Da habe ich wirklich gedacht, Leute, ich habe Angst gehabt. Ich bin oft nach der Grundschule, meine Oma hat ja eine Straße weiter gewohnt, da konnte ich dann hingehen, habe gesagt, hey, ich gehe jetzt erstmal heim und sowas. So, und dann war ich allein daheim, habe Augsburger Puppenkiste dann geguckt. Und dann, habe ich Angst gekriegt. Dann habe ich meine Oma angerufen, sollte die kommen. Direkt mit so einer Packung Riesenfruchtzwerge. Kennt ihr das, als die rauskam? Als man nicht mehr die Fruchtzwerge mit so einem Teelöffel, dass man so ein Fruchtzwerg mit einem Löffel halt, dann hast du einmal den Löffel reingemacht, hast den Fruchtzwerg gegessen. Dann kamen die Riesenfruchtzwerge. Das war noch geiler. Da war mehr drin. Aber Benny, schlau wie er ist, hat dann nicht den Teelöffel genommen und den damit gegessen, dass er mehr Löffel hat, sondern hat den Esslöffel genommen und hat den einmal reingeschaufelt und so, zack. Fruchtzwerge. Genau. So, und da habe ich ja, ne, und dann dachte ich so, musst du deinen Kindern das jetzt auch zumuten? Guckst ja nicht der weiße Hai, also das ist ja eh, also ich habe mit meinem Sohn, weil er auch viel mit sich für Dschungeltiere interessiert, der ist 3,5, Da habe ich mal eine Doku geguckt und das hat ihn schon beschäftigt, als dann irgendwie da der Löwe da die Antilope gerissen hat und dann halten die ja da voll drauf, ne? Also das war schon was, was den irgendwie beschäftigt hat. Und da, seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig. Genau, so, Dschungelbuch angemacht, alles klar, Elton John, ihr wisst Bescheid. Kurz die Story. Und dann will ich später auf den Begriff Hakuna Matata eingehen, wie der ja eigentlich so positiv konnotiert ist, aber eigentlich im Film selbst, wenn man es so auf Gesellschaftsgebilde bezieht, eher kritisch zu betrachten ist. Also das ist jetzt erstmal meine Grundthese. Die falsche Verwendung des Begriffs Hakuna Matata und genau, was wir daraus lernen können aus dem König der Löwen. Ein soziologischer Abriss von Benjamin Weinand. Doppelpunkt. So, jetzt geht's los. Also, der Film ist ja folgendermaßen: Wir haben einen kleinen Löwen, der heißt Simba, und wir haben einen Vater, der heißt Mufasa. So, glaube ich jedenfalls. Ja, ich glaube schon. Mufasa heißt der Vater. So, der Vater hat einen Bruder, der heißt Scar. So, und Scar hat eine Narbe im Gesicht und ist ein hinterhältiger Sack, weil er wäre gerne König wie sein Bruder. So, das war wahrscheinlich dann der Erstgeborene. Das läuft bei den, also generell müsst ihr euch mal vorstellen, bei den Löwen läuft das so wie in Deutschland, im Deutschen, so in den deutschen Fürstentümern im Mittelalter. Also der Erstgeborene ist jetzt einfach dann der König. So. Und der Sohn vom König wird dann der nächste König. Und der Zweitgeborene, Löwe in dem Fall, hat überhaupt nichts zu Kamellen. Der ist zwar Teil der Königsfamilie, aber da ist nichts mit Macht. So. Und dann manipuliert der Scar den kleinen Simba und sagt: Ah, geh mal da hinten rüber ins dunkle Land und ah, da ist der Elefantenfriedhof und so, ne? Und da bringt er ihn schon in Schwierigkeiten und will ihn in eine Falle jagen, weil er den kleinen Simba töten möchte. Also stellt euch mal vor, dieser Scar will seine Neffen töten. Mit Hilfe von wem? Von den Hyänen. Der König, der Mufasa, sorgt dafür, dass die Hyänen aus seinem Territorium raus sind, weil sobald da zu viele Hyänen rumlungern, ist klar, dann kommt da weniger Wild durch. Und das erklärt auch Mufasa ganz am Anfang seinem Sohn Simba: Pass auf, du denkst zwar, König sein ist toll, aber König sein ist Verantwortung. Wir müssen dafür sorgen, dass das hier alles im Kreislauf passiert. Wir nehmen uns von jeder Herde die schwächsten Tiere, damit die gesund weiterleben können. Die essen wir. Und wir müssen aber gucken, dass die Aasfresser, die Hyänen hier rausbleiben, weil wenn die da sind, dann kommen die Herden nicht mehr. Und so geht es vom kleinsten Schmetterling bis zum größten Tier, bis zu uns, ist hier alles im Kreislauf. Und er sagt dann auch dieses schöne Sprichwort, dann sagt er: Ja, wir fressen zwar die Antilopen, aber wir werden, wenn wir sterben, auch zu Gras. Und die Antilopen essen das Gras wieder. Und so ist alles im Kreislauf. Hatte ich schon erste Tränen im Auge. Es ist so. Habe ich schon gedacht: Mein Gott, Elton John, spielt jetzt Elton John ein. Ich habe dann einfach den Film pausiert und Candle in the Wind angemacht, weil ich einfach noch nicht genug Elton John hatte in diesem ganzen Film. Gut, ging dann weiter. Der hat halt verschiedene Fallen dem kleinen Simba gestellt, der böse Onkel Scar. Böse Onkel ist auch geil. Hab ich dann meinem Sohn immer gesagt: Ja, das ist da kommt der Scar, das ist der böse Onkel. Und dann habe ich so gedacht: Ja, nicht, dass er jetzt denkt, so jeder Onkel wäre böse. Und auch vor allen Dingen habe ich an Kevin Russell von den bösen Onkels gedacht. Wegen böser Onkel, herrlich. So, jedenfalls, die saßen da, die Kinder, alle am Gucken, waren wirklich gespannt. 90 Minuten Vollkonzentration. Irgendwann ist das Popcorn eingeschossen bei meiner Tochter, die ist dann da rumgesprungen wie so eine Wilde. Ja, aber ist halt so. So, mein Sohn wirklich gebannt. Dann ging es so weiter und so weiter. Und also Grundtheorie, jetzt mal gesellschaftlich gesehen: Der König hat eine Riesenverantwortung. Das hat auch der Mufasa seinem Sohn Simba beigebracht, dass er alles in Kreislauf halten muss. So, dann spinnt aber der Onkel Scar ein Komplott mit den Hyänen. Er sagt, hey, wir locken die jetzt in eine Falle. Wir locken die in eine Gnu-Herde. Und dann wird Simba sterben. Und wir rufen aber vorher noch Mufasa um Hilfe. Aber viel zu spät, wenn alles schon vorbei ist. Und dann werden beide tot sein. So passiert's dann auch. Scar könnte sogar noch vom Abhang den Mufasa retten, aber er krallt ihm in die Pfoten und er fällt runter und Scar tötet Mufasa. So, dann ist der kleine Simba überlebt und wird unten am Leichnam seines Vaters nochmal mit Scar konfrontiert und Scar spricht ihm Schuld ein, sagt, du bist für den Tod verantwortlich. Lauf, lauf, lauf schnell einfach weg. Und das macht er auch. Gedrückt und in dem Bewusstsein, er sei schuld an dem Tod und hat ja von diesem ganzen Komplott im Hintergrund nichts mitbekommen. So hat sich Scar die Macht gesichert im Königreich, obwohl er nicht der Thronfolger gewesen wäre im König der Löwen. Während ich hier rede, denke ich mir, wie bescheuert ist das gerade, dass sie das hier... Egal. Worauf ich letztendlich hinaus will, kurz noch die Abfolge. Dann geht Simba weg, läuft weg, stirbt fast, wird geweckt und wieder aufgepäppelt von einem Warzenschwein und so einem anderen Frettchen, was das war, weiß ich nicht. Und die sagen, hey, du hast zwar Sorgen, dein Vater ist zwar gestorben und du wirst dafür verantwortlich gemacht und du kannst nie wieder in die Heimat, aber hier ist das alles egal, denn hier herrscht Hakuna Matata. Ja, was heißt denn Hakuna Matata? Das heißt keine Sorgen. Und jetzt weiß ich aus der Zeit, ich war mal auf Tansania, auf Sansibar, also ein Teil von Tansania. Und da war ich und da ist das halt, ist Ostafrika. Ostafrika, also Wunder, also erstmal Ostafrika, also wunderschöne Landschaften natürlich. Wunderschöne Frauen, wirklich. Also Gesichter der Frauen, also wirklich. Eine wie die andere, unglaublich schön, wirklich. Und, aber halt auch Ostafrika. So. Also es hat mich wahnsinnig gemacht, in vielerlei Hinsicht. Und es ist aber überall diese Haltung, Hakuna Matata. Ne? Ha, 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 hey, keine Sorge. Uns wachsen die Mangos irgendwie in den Mund, etc. Das ist natürlich nicht so. Es ist gerade für die Frauen ein unglaublich schweres Leben. Also ihr müsst euch vorstellen, Frauen da haben ein Leben, also ich wüsste nicht, wann in der Menschheitsgeschichte vielleicht Frauen ein heftigeres Leben hatten als da aktuell. Also sie sind mit der Verantwortung von meist 5, 6, 7 Kindern konfrontiert, sind dafür verantwortlich, den ganzen Tag Feuerholz zu sammeln, haben vielleicht in der Familie innerhalb irgendwie das Sagen, aber an sich sind sie für alles verantwortlich, ohne jetzt irgendwie die Lorbeeren davon abzukriegen. Ne? Und es ist eine völlig männerdominierte Gesellschaft, also ich würde sagen eine Macho-Gesellschaft. Und gerade im Alter, wenn die Frauen keine versorgende Familie hatten, ist das ein Leben, wo ich sage, absolut unmenschlich. Wir haben eine alte Frau da besucht in einem Dorf, in dem meine Frau auch da so Projekte gemacht hat, etc., wo es auch viel so um Empowerment der Frauen ging, etc. Da lag eine alte Frau, kennt ihr diese Quetsche, diese französische Firma, diese Wurfzelte, in so einem Zelt, also in der Form, allerdings aus Bambus gebaut, lag diese alte Frau. Und ich dachte mir, es ist ja unglaublich. Also hier sind Häuser links und rechts in demselben Dorf. Warum liegt die nicht irgendwo in irgendeinem Haus? So, haben sie so ein bisschen erklärt, dass die ganze die Wohngemeinschaft, wenn Paare heiraten, da halt ein neues Haus bauen. Und genau, da werden dann Kinder gezeugt, halt ohne Ende. Das ist so. Also in dem Dorf da, das waren, ja, also jede Familie, 6, 7 Kinder. Auch dieser Quatsch mit... ja, wenn Frauen geboren werden, ja, du machst halt einfach so lange weiter, bis irgendwie Jungs geboren werden, etc., weil, ne, du da von dir dann auch, ja, also diese ganzen Heiratsregeln, also eigentlich will ich ja darauf gar nicht eingehen. Also, wie komme ich eigentlich da drauf? Ah ja, genau, Hakuna Matata. Und da ist halt in diesem Land schön, Hakuna Matata ist der absolute, hey, easy going und klar für westliche Touristen, die kommen dann dahin, hey, das ist total cool, ist alles Hakuna Matata und alles so easy und genau, und du fliegst dann wieder nach Hause nach deinem wilden Afrika-Urlaub und hängst dann da oder bist auch da unterwegs mit deiner Auslandskrankenversicherung und 18 sozialen Netzen, in die du dich wieder zurückfallen lassen kannst und nimmst dann da aus diesen Gesellschaften sowas total Tolles und Erscheiches und dass es auch mal wieder so ist und dass wir eigentlich ja ganz wenig brauchen. Ne? Ja, genau. Also, es war für mich eine total heilende Erfahrung, da zu sein. Wirklich, weil wenn du da mit dem Auto langfährst und siehst all die Frauen, die dieses Feuerholz den ganzen Tag da sammeln, warum? Ja, um einfach eine Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern für ihre Kinder und für ihren Pascha, der dann da noch irgendwo im Schatten sitzt irgendwo, dann ist das wirklich was, wo du denkst, das hier ist die Hölle auf Erden, für gerade für die Frauen. Und ja, genau, so, da war für mich schon irgendwo klar, alles klar, hier ist so ein bisschen, ne, so habe ich mich so viel mit den Gesellschaften befasst, also was heißt High Trust Society, Low Trust Society, wie bringt man eigentlich solche Gesellschaften in Situationen, in die halt auch unsere Gesellschaft ist. Man kommt immer wieder an den Punkt, dass eigentlich jedes Individuum in diesen Gesellschaften aufgegeben hat, so, und nicht in den nächsten Schritt geht, um zu entwickeln, sondern der erstbeste Schritt ist höchstens der Weg in die Korruption, für sein eigenes Leben kurzfristige gute Verbesserungen zu erreichen, damit man zwingend seiner eigenen Familie gut machen kann. So, da hatten wir auch Vater Mohammed, das war also jemand, der da diese ganzen Hilfsprojekte mit den Mädels wie meiner Frau auch dann angegangen ist, mit irgendwelchen NGO-Kooperationen, was ich am Ende höchst kritisch gesehen habe, weil ich dann irgendwann mal in Zweifel gezogen habe, dass es da wirklich darum geht, die Lebenssituation grundlegend zu verbessern, sondern es ging in meinen Augen darum, möglichst die Leute, denen man gut gesonnen ist oder die einem gut gesonnen sind, an die Fresströge von internationalen Geldern zu bekommen, aber letztendlich grundlegend für alle Gesellschaftsmitglieder und gerade für die Schwächsten hat sich da rein gar nichts verändert, weshalb das zum großen, großen Umdenken bei mir geführt hat, was so die Arbeit von NGOs etc. angeht und wie man da mit Schnittstellen arbeitet. Und ich hatte da auch viele Leute getroffen, weil meine Frau da vernetzt war, aus Deutschland. Genau, die, ich habe da ein Mikrofonproblem, hier kraxelt es dauernd durch, die da halt genau diese Beobachtungen über Jahre hinweg gemacht haben. So, kommen wir zurück zum König der Löwen. Simba geht dann mit diesen zwei Tieren, seinen neuen Freunden, wird da groß und sagen so, hey, hier wird nicht gejagt. Wir essen halt einfach so die Kellerasseln und die ganzen Insekten, die hier unter der Rinde sind und sowas. Und so wächst er auch dran hoch. Und das ist so eine kurze Szene, die da gezeigt wird in so einem Zeitraffer, wo er einfach wächst und auf einmal ein großer Löwe ist mit einer Mähne. Treffen die zufällig auf seine alte Löwenfreundin und die flößt ihm so langsam ein, hey, du musst zurückkommen, du bist der König, du bist derjenige, der wieder zurück muss, also in dein Königreich. Da ist nämlich Scar, dein Onkel, und da läuft es überhaupt nicht gut. Und er sagt, nee, ich bin noch nicht der König etc. und ist so unter dem Eindruck ja auch aufgewachsen von diesem Floh im Ohr seines Onkels, dass er für den Tod verantwortlich ist und so weiter und so fort. Und er geht dann zurück, auch weil sein Vater ihm im Traum erscheint und so weiter. Und dann sieht er das Land. Das Land, das unter Scar halt eine ganz fürchterliche Entwicklung genommen hat. Also die Hyänen sind mit dem Oberhaupt Scar an der Macht und es verkommt. So, okidoki, sorry, ich habe ständig geht's Mikrofon aus, ich habe mit dem neuen MacBook, wo nur diese scheiß USB-C-Anschlüsse sind, immer so ein bisschen Wackler da drin in den Adaptern. Genau, also er kommt dann zurück, sieht, dass das ganze Land brach liegt, dieses ganze Gleichgewicht, von dem sein Vater sprach, völlig hinüber ist und die Hyänen verlangen einfach davon, von den Löwinnen, die noch da sind vom Rudel, immer neues Fleisch, aber es ist halt nichts da, so. Heißt also, Scar einfach nur der Macht wegen am Regieren, so, und ja, am Ende des Tages völlig, völliges Desaster. So, jetzt ist Folgendes, er kommt dann zurück, kämpft mit Scar, wird dann wieder König und am Ende des Tages alles gut, so. Jetzt kommt's. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Dieser positive Begriff, Hakuna Matata, hey, alles wird, alles ist gut, es gibt keine Sorgen, hätte er in dieser Gewissheit, und das ist ja die Quintessenz des Films, als er seine Löwenfreundin wieder trifft, sagt er, nee, hier, Hakuna Matata, wir haben keine Probleme, etc. Es ist alles gut. Und dann sagt seine Löwenfreund, doch, wir haben Probleme. Wir müssen wieder in die Macht kommen, wir müssen wieder steuern. Ich sage es jetzt, ne, also metaphorisch übersetzt in eher so diese soziologische Betrachtung, die wir jetzt haben. Wir haben diese Probleme, wir müssen diese Probleme anschauen und wir müssen in die Macht und in die Handlung kommen. So, und jetzt kommt's. Er war zwischen diesen zwei Welten unterwegs. Er hatte dann diese von Käfern gelebt und Hakuna Matata und alles verdrängt und Gott weiß was. Das ist vielleicht hier und da möglich. Und jetzt, ne, drehe ich mal die Kurve zu Leuten, die irgendwie nach Bali fliegen und da ein halbes Jahr unterwegs sind und die Selbsterkenntnis par excellence erleben und in Yoga-Retreats sind und da rumeiern oder wie jetzt auch irgendwelche Hippies, die da nach in den Gazastreifen segeln und da draußen dann so ein Bauchtanz-Hippie-Event letztendlich machen, ne, für Social Media und Likes. So, und alles ist hazy und Hakuna Matata und Gott weiß was, das ist eine Illusion und das lehrt uns dieser Film König der Löwen. Denn in der Zeit der Verdrängung hat er seine Verantwortung nicht wahrgenommen, dass er nämlich eigentlich an einem anderen Platz steuern muss, handeln muss und notfalls auch mit Gewalt wieder die Verhältnisse richtig rücken muss. So. Und als er das dann tut, hat er wieder eine Welt geschaffen, die in Einklang ist, die in einer Harmonie lebt und wieder ein Leben für alle ermöglicht. So. Und wir finden dann in Ostafrika Shirts und Hakuna Matata und alles so easy und alles so hier und da. Und jetzt kommt's, den Leuten würde ich am liebsten sagen, hey, hast du König der Löwen gesehen? Ja, hast du? Okay, und was ist da Hakuna Matata? Ja, da singen die ja darüber und oh, wie easy das Leben ist und hin. Nein, die singen darüber, dass das ist der Soundtrack der Problemverdrängung, während die Probleme aber trotzdem weiterhin da sind. Und schaut euch diesen Film an, es ist ein wirklich lehrreiches Stück. Und ja, am Ende des Tages, auch da wieder, wir können natürlich weggucken, wir können natürlich, ja, egal ob im persönlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, einfach sagen, hey, tangiert mich nicht, ist letztendlich egal, aber ich glaube, wir müssen, das echte Leben ist ein Leben, in dem man die Dinge annimmt, in dem man auch seine Verantwortung wahrnimmt, in dem Bereich, in dem man tätig sein muss. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie für XY 1800 Kilometer weit weg einsetzen, aber für meine Familie, für mein näheres Umfeld etc., da, wo die Verantwortung von mir hinfällt. Und das war im Falle von Simba sein Königreich. Das, was er von seinem Vater übernommen hat, sich dann erstmal nicht die Verantwortung wahrgemacht hat, in die Verdrängung gegangen ist, Hakuna Matata mit seinem Warzenschweinfreund unterwegs war, dann aber zurückkehren musste, um diese Verantwortung wieder wahrzunehmen. So, damit entlasse ich euch jetzt in den Sonntag, in meinen Augen die einzig wahre Interpretation des Films König der Löwen, und wann immer ihr irgendwo Hakuna Matata seht, sprecht die Leute drauf an, sagt ihnen, hey, du weißt schon, was Hakuna Matata bedeutet, lauf vor allem weg, fress mit einem Warzenschwein aus Rindenmulch irgendwelche Würmer, während du deine eigene Verantwortung nicht wahrnimmst und die Welt schlechter machst, als sie vorher war. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt too much for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. You're killing me slowly. You're killing me slowly.